Wir müssen nicht die Quelle graben, nur den Brunnen. Für mich ein dichter Satz von dem indischen Lehrer Sebastian Painadat, dem ich zeitlang unterwegs war. Bringt vieles von uns und unserer inneren Reise auf den Punkt. Wir müssen nicht die Quelle graben, das ist schon da. Nur den Brunnen, in dem müssen wir allerdings graben. Und ich mag heute und auch morgen, und dann geht es ein bisschen anders weiter, etwas zeigen von, wie wir in die Tiefe unserer selbst kommen. Und was da so auf uns wartet und was uns unterstützt, aber was vielleicht auch schwierig sein kann, sind Angebote aus verschiedenen Schulen, Traditionen, Weisheiten, meine eigene Erfahrung und dem, was so hier reift. Und ich nehme auch immer Inspirationen, ihr werdet es vielleicht erkennen, von euch auf, aus dem Gruppenprozess. Für heute habe ich 7 Schritte, wie wir den Brunnen runterklettern oder buddeln. Das erste ist, wer hätte es gedacht, mit Nelly Sachs gesagt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Das erste ist die Sehnsucht. Hatten wir gestern auch. Und es ist für mich auch eine Inspiration von euch, dazu ein bisschen was zu sagen. Sehnsucht ist keine Emotion. Auch wenn sie emotionale Aspekte enthält. Also sie nutzt das Brennholz des Emotionalen. Aber es ist viel mehr. Sehnsucht enthält eine, oder im Herzen der Sehnsucht wohnt eine inhärente Intelligenz, also eine innewohnende Intelligenz. Sehnsucht weiß. Deshalb ist sie klug. Dazu fiel mir heute früh eine Anekdote ein, die ein Australien-Forscher beschreibt, der in dem großen Wüstengebiet unterwegs ist und auch mit Aborigines Kontakt hatte und irgendwann kein Wasser findet. Und dann trifft ein kleines Aborigine-Mädchen und sagt, du, ist das so, dass es hier kein Wasser gibt? Und dann lässt sie sich fallen auf alle Viere, krabbelt über den Boden, schnuppert über den Sand, fängt an zu buddeln und dann kommt Wasser. Das ist Sehnsucht. Die weiß, wo das Wasser ist. Die riecht das. Sehnsucht hat eine Witterung. Sehnsucht hat was gerochen und folgt der Spur. Das heißt aber auch, dieses kleine Mädchen konnte das Wasser nur finden, weil es weiß, wie es Wasser riecht, dass das schon mal erlebt hat. Wenn das Kind nicht wüsste, wie Wasser riecht, wird es das nicht finden. Bedeutet, die Sehnsucht enthält eine homöopathische Dosis von dem, wonach wir suchen. Und deshalb sagt Durkheim zu Recht, die Sehnsucht ist eine Weise der Erfahrung. Die Sehnsucht ist nicht die Abwesenheit der Erfahrung, sondern ist die Minidosis, aufgeladen mit dem emotionalen, ganzheitlichen Suchimpuls. Und dann bedient sich die Sehnsucht natürlich unseres emotionalen Kraftfeldes, vor allem unser menschliches Herz. Und unser Herz hat natürlich dann eine eigene Intelligenz, auch gerade da, wo wir, wie wir so sagen, in der Bildsprache dem Ruf des Herzens folgen oder der Stimme des Herzens folgen, sind alles Bilder dafür, dass das Herz eine Intelligenz hat, die uns führt, die mehr ist jetzt als Sehnsucht, aber Sehnsucht ist ein Ausdruck davon. Das ist die Basis. Wenn wir uns nicht sehnen, werden wir uns nicht auf den Weg machen. Und das ist sehr präzise. Wir sehnen uns nicht nach Dingen, die wir nicht besitzen oder nicht haben, die uns nicht interessieren. Ich habe zum Beispiel keine roten Ferraris, aber es gibt keinerlei Sehnsucht in mir danach, obwohl ich sie nicht besitze. Es gibt keine homöopathische Dosis in mir dafür. Ja, also das, wonach du dich sehnst, auch bei menschlichen Eigenschaften. Manchmal siehst du Menschen, die können was Tolles, aber das ist sehnsuchtsfrei. Jemand kann toll mit Feuer jonglieren, so. Finde ich klasse. Respekt. Ja, aber gibt in mir keine Sehnsucht, das auch zu können. Ich mache was anderes mit Feuer.
Ritual vielleicht, oder was?
Aber wenn jemand gute Teachings hält, oder wenn jemand durch die Wildnis wandert, oder wenn jemand lange Retreats macht, da denke ich, ah, das ist interessant. Also da könnt ihr die Resonanz abscannen und dann wird das Feld, was wir wollen, wünschen, tun möchten oder noch tun sollten, so wird dann einfach überschaubarer, wo du spürst, da ist diese Resonanz in dir. Und es ist wichtig zu unterscheiden, es gibt sowas, wo wir uns in den Kopf reinsetzen, wie von außen, du müsstest doch. Früher habe ich immer im Studium Bücher gelesen, du müsstest doch Bücher. Ich fand die ätzend. Die hatte ich mir selber verordnet. Ich müsste das gelesen. Dieses Grundwerk muss man gelesen haben. Und meist habe ich es dann irgendwie gelesen, aber das hat keine Freude gemacht. Bis ich drauf kam, das ist eine Verordnung, die ich mir über das Denken mache, anstatt meinem Herz, meiner Sehnsucht zu folgen, was interessiert mich denn wirklich? Dann ging das Lernen dann viel besser natürlich. Das, was mich wirklich interessiert. Und das kennt ihr ja, wenn ihr was lernt, was euch wirklich interessiert, dann geht ihr ab, dann geht es auf, das ist leicht. Das Zweite, was aus der Sehnsucht folgt, ist, dass sie uns eine Richtung zeigt. Das haben wir hier schon drin. Der zweite Aspekt ist Weg oder Richtung, Ausrichtung. Wir gehen in eine ganz bestimmte Richtung. Und bei inneren Prozessen tun wir gut, das kennt ihr, wir tun gut dran, nach innen zu gehen. Von einem Meister unserer Tage gibt es ein umfangreiches Werk und es hat im Deutschen den tollen Titel Forschungsreise ins innere Universum. Finde ich super, super Titel. Es ist mal egal, was da drin steht, aber es ist ein tolles Buch. Nur der Titel gerade, ja, Forschungsreise ins innere Universum, das ist die Wendung. Ja? Nicht, was muss ich und wo muss ich überall sein und so. Das eine oder andere außen kann mich unterstützen, aber vieles wird mich ablenken. Ich muss nicht bei allen Lehrerinnen und Lehrern gesessen haben. Ein paar sind genug. Manchmal brauche ich nur einen und manchmal definitiv keinen. Na, um nämlich zu lernen, der inneren Meisterin zu vertrauen. Also Richtung, wo geht's hin? Wo führt mich die Sehnsucht hin? Und deshalb ist, denke ihr erlebt es ja, unser Impuls in unseren Kursen, Retreats, unserer Arbeit mit Menschen, Gruppen, eigenen Prozessen, immer wieder dieses Jahr, was ist für dich stimmig? Das ist nicht, weil wir nette Leute sind, weil wir wollen, dass ihr nett behandelt euch fühlt, das auch. Aber vor allem ist es, weil in uns ein großes Vertrauen in eure innere Weisheit ist. Auch von unseren Lehrern. Silvester Walch, der am Anfang unserer Ausbildung gesagt hat, deine Erfahrung hier ist die Königin, ist der König. Und wir als Team, also inklusive er, sind die Dienerinnen eurer Erfahrung. Ganz super. Und nicht, ich bin der dolle Meister und ich weiß, wo es lang geht und du wirst dich 100-mal verirren und ich ziehe dich aus der Grube. Das ist Krampf. Das kann es mal brauchen, aber punktuell. Aber die Grundausrichtung ist dieses tiefe Vertrauen in die Weisheit von jedem und jeder von uns. Und das ist der Weg, die Spurung, die aus der Sehnsucht kommt, die ihre Intelligenz beginnt zu entfalten. So, also dann haben wir den Weg, haben wir die Richtung. Jetzt ist es hilfreich zu wissen, wie wir vorankommen. Und das würde ich nennen Werkzeug oder Fahrzeug. Das sind zwei verschiedene Aspekte, die im Grunde dasselbe sagen. Werkzeug leichter zu verstehen, das passt zu unserem Bild von ich arbeite an etwas. Werkzeug kann eine Meditationspraxis sein, Atemreise, was ihr gestern gemacht habt eine ganz bestimmte Übung oder eine bestimmte Grundhaltung. Ich gebe mir innerlich Raum oder ich gehe liebevoll mit meinen eigenartigen Aspekten um. visualisiert die mal, oder gibt denen Platz. Gestern hat eine von euch gebracht, das tolle Bild vom Symphonieorchester oder vom Orchester, Barockorchester, und die ganzen Unholde und Schatten, die durften da mitspielen. Ja, also alles Möglichkeiten von Werkzeugen an sich zu arbeiten. Therapeutische Arbeit kommt da natürlich ebenso rein. Fahrzeug ist dieser eher aus dem indischen, tantrisch-yogischen Feld kommende Begriff, und den finde ich sehr interessant. Das Fahrzeug bedeutet in dem Sinne, dass ich mich am Anfang anstrengen muss, also ich muss mich reinsetzen, muss das ankurbeln, muss was machen, muss ein bisschen treten oder was auch immer, und dann hebt das ab und fährt von selber. Und ich finde, das kann man gut beim Atmen beobachten. Am Anfang muss ich ein bisschen was machen und dann geschieht was. Dann kann man sich tragen lassen. In der Meditation im Grunde auch. Das ist etwas unspektakulär. Also wir brauchen eine Weise des Vorankommens, eine Weise des Mit uns Wirkens. Wir sind arbeitsfreudige Wesen. Auch wenn uns durch eine Überlast an Arbeit, das vielleicht in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten vergällt ist, das Arbeiten. Da denken wir, oh, schon wieder arbeiten. Aber eigentlich machen wir gern was. Und gestalten gern was und bringen unsere Fantasie, Kreativität und Inspiration rein, auch in unseren eigenen Reifungsweg. Also das ist Fahrzeug, Werkzeug, das du oft auch findest, was funktioniert für dich. Und dann kommen wir in einem vierten Schritt, kommen wir an die Blockaden, da geht es dann eigentlich los. Oder da wird's dann dicht. Und Blockade ist einfach das, was uns im Weg steht. Im Moment noch ist es so, es wird sich gleich ändern, aber das, was uns im Weg steht, auf dem Weg zur Quelle, Tiefenbohrung, Brunnen, Quelle in unser tiefes Wesen oder zu einer Qualität, auch im Sinne von den Qualitäten, die ich hier vorstelle, in Lateif kannst du es nehmen, deine ursprüngliche Freude oder Kraft oder die Freiheit des Willens, Inspiration, was auch immer. Aber auch grundsätzlich tiefer in unsere Seele, in unser Wesen, in unsere Fülle zu kommen, bei uns anzukommen. Also Blockaden. Und da gibt es viele, aber ich habe diesmal in zwei aufgeteilt oder mag mal zwei anschauen. Die eine Blockade heißt, ich will nicht, und die andere Blockade heißt, ich kann nicht. Und die erste Blockade ist tricky. Die ist eigentlich viel schwieriger. Die erste Blockade ist eine existenzielle Bockigkeit. Und das Schwierige an dieser Sache ist nicht, dass wir nicht wollen, sondern das Schwierige an dieser Sache ist, dass wir es nicht blicken. Dass wir nämlich mit dem Willen, mit unserer Willenskraft, mit der wir uns folgend der Sehnsucht auf den Weg machen und wirklich die Quelle wollen. An diesem Punkt kommt noch ein tieferer gleich, aber an diesem Punkt blockieren. Und da brauchen wir das Werkzeug. Und da brauchen wir unter Umständen auch die Lehrerinnen und die Lehrer von außen, weil wir im Moment noch nicht den Zugang zur inneren Meisterin haben. Da ist etwas, wo wir hingehen und merken, oh, das führt mich aus der Komfortzone raus. Wie war das nochmal? Die Quelle soll sich doch gut anfühlen. Nein, ich habe gelernt, ich gehe nicht mehr über mich hinweg. Ich mache nichts mehr, was mir wehtut. Nein, da gehe ich nicht mehr hin. Also gehe ich den anderen Weg. Das ist, was ich nicht will. Und damit kann ich mich blockieren. Und das Problem ist, wie gesagt, nicht, dass ich es nicht will. Das Problem, dass ich nicht blicke, dass ich durch den Willen, der eigentlich toll ist, ja, mit dem ich bis dahin kommen konnte, mich an diesem Punkt blockiere. Weil der Wille zu sehr im Ich-Gefühl, in der Ich-Identifikation, werde ich morgen was zu sagen, wir können auch sagen, im Ego, verhangen ist oder in meinen Konzepten, wie ich meine zu sein, oder genau das Gegenteil. Ich habe so viele schwierige Sachen erlebt und bin so oft über mich weggegangen, also stelle ich mich jetzt nicht mehr etwas, was schwierig ist. Die Gegenbewegung. Da bist du nicht frei. Blockiere ich mich. Nochmal, ja, das beschreibe ich es ja. Ich kenne das auch. Ja, das ist das, was ich nicht will. Und das ist nicht so easy. aufzulösen, ist es, sich wieder zurück zu verorten oder zurück zu verbinden mit der Sehnsucht. Die Sehnsucht ist klüger an diesem Punkt. Und die Sehnsucht, diese Bockigkeit schmelzen zu lassen und der Sehnsucht zu vertrauen, dass sie ein Aspekt der inneren Führung ist. Wohin führt es mich denn wirklich? Und ruhig mal die Freiheit haben, was auszuprobieren, auch wenn ich es nicht total will. Einfach mal ausprobieren. So dass wir uns den Raum geben, alle inneren möglichen Wege oder die sich auftun, zu erkunden. Es muss nicht der eine richtige sein. Das ist ähnlich, eh meist nicht so. Unterschiedliche Zugänge. Ja. Und dann verbocken wir uns nicht so. Das ist die Blockade A. Die Blockade B ist, also ich will nicht, das ist die schwierigere. Die etwas leichtere ist, ich kann nicht. Da ist einfach irgendwas blockiert aufgrund von früheren Erfahrungen, etwas zugemacht. Das kann im Extremfall hinführen zu einer guten, fundierten Traumatherapie. Da ist irgendwas, da geht es nicht weiter. Und das kann ich nicht allein handeln. Und da brauche ich ein gutes, wertschätzendes, aber auch kompetentes Gegenüber. Im Extremfall ist es, oder im tiefsten Fall ist es Traumarbeit. Aber Trauma, wenn wir es weiterfassen im Begriff, was manche Traumapsychologie heutzutage tut, im Sinne von, das ist eine Erfahrung in allen von uns, die wir nicht ganz verdauen konnten, die nicht ganz rund werden konnte, weil sie uns zu der Zeit, wo sie geschah, ein Stück zu intensiv war. Das kann sogar eine sehr freudige Erfahrung sein. Es gibt Traumareaktionen auf sehr freudige Ereignisse. Ist zwar seltener, aber auch das gibt's, weil wir das nicht voll zulassen konnten. Da hängt was. Und natürlich in den Ereignissen, die uns zugestoßen sind, die Menschen uns angetan haben, ganz klar, aber auch in dem, was wir nicht bekommen haben. Das Mangeltrauma ist häufig in unserer modernen Gesellschaft sehr, sehr verbreitet. Dieses, dass wir als Kinder, Jugendliche oder auch später nicht bekommen haben, was wir gebraucht hätten zum Wachstum, das hängt. Das ist oft schwerer ausfindig zu machen. Das ist eine Blockade, das ist nicht ein ich will nicht. Ich will schon, aber ich kann nicht. Da fehlt ist was. Und es braucht unter Umständen gute psychologische Reifungsarbeit. Ist Teil des Weges, das aufzulösen oder das sich selbst nachzunähern. In dem Sinne, dass plötzlich die Quelle wieder funktioniert. Also diese Art von Quelle in sich. Gut, also das wären unsere lieben Blockaden. Jetzt nähern wir uns schon dem mit dem Letzten, was ich gesagt habe, das wird oft übersehen. Und dass uns das im Weg steht zur Quelle. Da haben wir immer das Gefühl, okay, wenn ich alle Blockaden weggeräumt habe, müsste die Quelle doch eigentlich frei sein. Noch nicht so ganz. Weil unter den Blockaden begegnen wir, das ist gerade schon angedeutet, dem Mangel. Der Mangel. Das, was uns wirklich fehlt. Und das, was uns wirklich fehlt, da haben wir nicht mal einen Blick für. Wir haben uns so arrangiert, dass wir mit diesem Mangel das Leben hinkriegen. Was ja auch gut ist. Das bedeutet aber, dass das, was uns fehlt, überhaupt nicht auftaucht in unserem Bewusstsein. Und das macht es hier schwierig. Wir halten es für normal. So wie wir es für normal halten, dass wir zunächst und zumeist nicht fliegen können. Wir empfinden das nicht mal als Mangel. Vielleicht in ganz seltenen Situationen, aber meistens nicht. Das gehört nicht zu unserem Bild von Menschsein, dass wir fliegen können. Als Beispiel. Ja? Und so auch hier. Wir begegnen einem Mangel. Und es fühlt sich an, dass, da kommen wir nur durch tiefe Arbeit mit uns selbst in der Meditation oder im Atmen hin. Weil das eben nicht in unserem Denken auftaucht. Wir kommen dahin mit der Erfahrung von, huch, das ist viel, manchmal fühlt es sich an wie ein Loch. Aber also leer im Sinne von, das fühlt sich nicht unbedingt gleich gut an, sondern eher Hilfe, Abgrund. Diese, um es vorwegzunehmen, die gute Botschaft, dieses Leer ist nicht negativ, das ist nicht böse, das ist nicht gegen uns, das ist nicht irgendwas, ja, dämonisch oder sonst wie aufgeladen. Überhaupt nicht. Leer ist leer. Nur wir empfinden es so, als da müsste doch was sein. Und das ist ja richtig. Da haben wir im Grunde wieder einen tieferen Modus der Sehnsucht. Da müsste doch eigentlich was sein. Das stimmt. Da müsste was sein. Nur wissen wir überhaupt nicht was. Also wir können das als Mangel empfinden. Mangel an, ich habe das, fühle das nicht. Ich habe diese Kraft nicht. Ich habe diese Inspiration. Ich habe das nicht. Und das ist, deshalb hier seht ihr, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir der inneren intelligenten Spur unserer Sehnsucht folgen und nicht in irgendwas reingehen, was überhaupt nicht unser Potenzial ist, was irgendwer anders hat. Sondern wirklich, dass wir uns beschäftigen, wenn wir in diese Tiefe gehen, dass wir, sagen wir, das Risiko, uns mit diesem Mangel und diesem möglichen abgründigen Gefühl zu konfrontieren, ist ein hoher Preis. Ja, nicht gefährlich, aber es ist wuchtig. Und das sollten wir bitte nur tun für unsere Wahrheit und nicht für irgendeinen Film. Für das, was wirklich auftauchen will. Und nicht, weil ich so sein will wie der Dalai Lama oder wer. Sondern weil ich Satnam sein will. Nur dafür lohnt das. Und das spürt ihr, das spüren wir. Also wir gehen da nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück in die Komfortzone. So. Und der Umgang mit dem Mangel ist... Jetzt kommt der sechste Schritt. Das ist eigentlich der mächtigste. Und ich sage es in einem schönen poetischen Satz, den ich immer wieder auch zitiere, von einem christlichen Mystiker, Paulinus von Nola. Die Wahrheit wird erst geschaut, wenn das Loslassen vollzogen ist. Was es loszulassen gilt hier, ist sogar noch die Suche nach der Quelle. Weil an dem Punkt blockiert sie uns. Weil wir eine Idee von der Quelle haben, wie sie hinter dem Abgrund auftauchen sollte. Und das ist aber unsere Idee und nicht die Quelle. Die Quelle kommt völlig anders. Die Quelle muss völlig anders kommen. Sonst wäre sie nicht die Quelle, sonst wäre sie nur eine Verlängerung unserer bis hier gegangenen, noch nicht vollständigen Persönlichkeit. Durch die Erfahrung von Mangel, von Loch, Leere, Abgründigem in uns, kommen wir nur durch, wenn wir lernen, dieser Leere zu vertrauen. Loslassen. Wir lassen los, unsere Version, wie der Weg zu gehen hat, wie die Quelle zu sein hat, und wir lassen im Extremfall sogar los unsere Idee von, wer wir sind oder sein sollten. Wir spüren hinein in diese Leerheit und spüren, die ist nicht gegen uns. Die ist eine lange schon ersehnte Befreiung von dem allzu viel, das wir in uns herumschleppen. Und je mehr wir dieser Leerheit, diesem Raum erfahren, vertrauen können, spüren wir, dass diese Raumqualität von anfänglich fühlt sich das vielleicht wie Abgrund an, dann wie Leerheit und dann mehr wie Raum, kriegen wir ein bisschen mehr Zugang, dass es wie aufgeladen ist von einer Stimmung, die uns erinnert an das, wonach wir eigentlich suchen. Beispiel. Jemand hat ganz, ganz wenig Liebe im Leben erlebt und kommt in sich auf der Suche nach Liebe oder nach ich möchte lieben an diesen Mangel. Diesen Mangel, da ist keine Liebe in mir. Die kann weder strömen noch nährt sie mich. So. Und erfährt diesen Raum und spürt plötzlich im Einlass, es geht aber nur im Einlass, so wie du spürst nur, dass das Wasser dich trägt, wenn du reingehst, nicht wenn du daneben stehst. Also es ist ein achtsames Sich-Einlassen, spürst du, dieser Raum hat eine Ahnung, einen Hauch von Liebe. Und je mehr ich diesen Hauch spüre, kann ich mich tiefer einlassen und dann wird es deutlich, da ist was in dieser Weite, das entspricht überhaupt nicht meinem Konzept von Liebe, deshalb müssen wir diese Idee von Quelle loslassen, aber das entspricht einer viel, viel größeren Geliebtheit, Durchliebtheit von allem, wow. Das mich trägt, wo ich fliegen kann, wo ich loslassen kann. Und je mehr ich das spüre, wie ich dem vertrauen kann, umso mehr kann ich loslassen. Und je mehr ich loslassen kann, umso mehr taucht die Wahrheit auf. Die Wahrheit wird erst geschaut, das Loslassen vollzogen ist. Und dann spüre ich plötzlich, wie dieses Leer genau der Raum ist, den es unbedingt brauchte, damit die Quelle von Wahrheit in mir strömen kann. Weil sonst hätte ich es zugekleistert mit meinen Vorstellungen. Es braucht diese Erfahrung von Leerheit, Offenheit, Abgrund, dass alles weg ist, was ich dazu weiß, damit es wirklich wahr aus der Tiefe des Wesens auftauchen kann. Die Weisen nennen das Durchbruch zum Wesen. Es ist immer eine Art von Todeserfahrung da drin. Dieses tiefe Loslassen ist der sechste Schritt in unserer Brunnenbohrung. Und das siebte ist die Quelle. Und die Quelle geschieht. Und die Quelle, das ist, finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges. Die Quelle geschieht unglaublich machtvoll, alles überwältigend und zugleich völlig unspektakulär. Zu unspektakulär fiel mir heute Morgen, kurzes Gespräch mit Sascha, ein Mensch, ich meine, es ist schön, das konkret zu machen, wir sind ja oft in Frankreich im Urlaub und an einem Strand, den wir sehr lieben, ging immer ein Eisverkäufer hin und her in der Hitze und rief Schuschu, Schuschu, Schuschu. Eine Version von Schuschu ist so Liebling, so. Ja, also irgendwie ein Kosewort, damit die Leute aufmerksam gemacht auf sich. So. Und am Anfang hielten wir den für ein bisschen gaga. Und dann tat er uns leid, dass er da immer hin und her gelaufen ist. Und irgendwann haben wir selber ein Eis so gewollt. Dann kam der zu uns, er sprach nur Französisch. Und unser Französisch ist im Werden. Und plötzlich hat es geschiftet. Der hat das Eis verkauft, ein bisschen Fragen gestellt, ob er was braucht und so. Und wir haben gespürt, dass es ein unglaublich tiefer, weiser Mann ist. Völlig unspektakulär. Wie ein auf seine Weise, vielleicht hat er nie meditiert, man weiß auch nicht, wie man es schreibt, aber auf seine Weise erwacht er. Der kann so unspektakulär sein, dass er da rumläuft und Schuschu, Schuschu und Eis verkauft. Weil es ist Teil der Ganzheit, die er erfährt. Also ist jetzt meine Interpretation. Das ist dieses Unspektakuläre, das Quelle hat. Die Quelle hat, wenn wir eintauchen, wenn wir die Quelle erfahren in uns, welche Art von Qualität sich auch immer zeigt, oder die Quelle unseres wahren Wesens, ja, wenn wir das erfahren, ist eben nicht dieses, als ich die Tage schon mal skizziert habe, dass da das große Theater losgeht, sondern es ist eher ein Loslassen von dem ganzen Theater und Eintauchen in etwas, ah ja, das ist eigentlich schon immer da. Der hat schon auf mich gewartet. Wie konnte ich vergessen? Wenn ihr die großen Mystikerinnen und Mystiker lest, in Ost und West, da habt ihr immer wieder diese Zeitlosigkeit. Philosophisch würden wir sagen, das ist die Zeitfreiheit, das ist die Zeitlosigkeit. Natürlich sind wir da immer. Wir sind da nie rausgefallen, egal was wir anstellen. Das ist Quelle. Und von da aus erkennen wir unter Umständen, dass selbst unsere absurdesten, skurrilsten und verrücktesten Abwege ein Teil der Weisheit des Weges waren. Also erkennen wir es von da. Ja, das mal so zu dem Weg in die Tiefe unseres Wesens. Und wir tun das, ist quasi ein Kommentar zu dem, was wir hier machen. Ihr kennt das ja alles. Wenn ihr damit unterwegs rauf und runter, mal mehr, mal weniger tief, und vielleicht fehlen noch ein paar Stufen, aber die Bohrung geht ja weiter, wir haben ja noch Zeit. Und es ist ein Lebensprozess. Und immer wieder. Und es geht immer leichter.